Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, auf jeden Fall. Also nur hier vor sich rumzudümpeln und rumzukochen macht mir jetzt nicht so arg viel Spaß, als wenn es da wirklich knallt und kracht und man auch das ausleben kann, wofür der Job steht. Also das heißt auch viel Stress, viel Hitze, super viel Konzentration.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Von Wien geht es direkt weiter nach Mannheim zu einer weiteren Folge von The Flying Schlemmer. Mein Name ist Christian Rückert und ich besuche heute ein Restaurant, das es schon seit 12 Jahren gibt, und genauso lange ist der Küchenchef schon mit an Bord. Er kam damals als Demi-Chef und ist seit 2020 mittlerweile der Küchenchef des Restaurants. Er hat damals das Restaurant mit 2 Sternen übernommen und konnte sie seitdem auch jedes Jahr halten, so dass das Restaurant mittlerweile seit 2017 durchwegs mit 2 Sternen besternt ist. Und ich sage herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Dominik Paul.
Servus, freut mich, dass du da bist.
Dominik, über dich findet man ja im Vergleich zu deinem Vorgänger ja eher wenig in Zeitungen, Internet etc., wenn man recherchieren möchte. Woran liegt's? Scheust du es ein bisschen?
Ja, das auf jeden Fall auch ein bisschen. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der gerne in der Öffentlichkeit steht. Ich stehe lieber in der Küche. Arbeite ist genauso, ins Restaurant rauszugehen zum Gast. Ich lasse die Gäste lieber zu mir reinkommen, da kann ich auf einer anderen Ebene nochmal mit den Leuten reden. Und sonst, ich meid's nicht, aber ich tue jetzt nicht arg viel dafür, um im Rampenlicht zu stehen, sage ich mal so.
Ist es eigentlich schwierig für dich, dass immer, wenn man über dich spricht, im selben Atemzug auch immer dein Vorgänger Tristan Brandt ein bisschen mit erwähnt wird?
Ja, mittlerweile ist es ja lang genug entfernt, sage ich mal, wo er gegangen ist. Somit habe ich damit absolut kein Problem mehr eigentlich. Oder hatte es auch noch nie. Ich meine, wir haben zusammen, 6 Jahre waren es, glaube ich, zusammen gearbeitet, und somit passt es eigentlich soweit.
Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen näher kennenlernen, nachdem man ja nicht so viel findet. Daher habe ich 5 Fragen heute vorbereitet für dich, und ich würde dich einfach da bitten, spontan zu antworten. Ja. Deswegen legen wir mal los. Wenn du ein Gewürz wärst für den Rest deines Lebens, welches wärst du?
Chili.
Warum?
Chili, weil es scharf ist, weil es Spaß macht, weil es einfach Nervenkitzel ist, sage ich mal.
Bist du so der Nervenkitzel-Typ dann privat, oder auch brauchst du die Action in der Küche?
Ja, auf jeden Fall. Also nur hier vor sich rumzudümpeln und rumzukochen macht mir jetzt nicht so arg viel Spaß, als wenn es da wirklich knallt und kracht und man auch das ausleben kann, wofür der Job steht. Also das heißt auch viel Stress, viel Hitze, super viel Konzentration.
Und es hat ja während so einem Abendservice gibt es ja immer diese Möglichkeit für ganz viele kleine Dramen, die man als Gast gar nicht so mitkriegt.
Exakt.
Was passiert so? Wie viel passieren so am Tag?
So Dramen, boah, jetzt nicht so wirklich viel, muss man sagen. Ich meine, dafür haben wir ja 2 Sterne, um so viel wie möglich abfedern zu können von Fehlern, von irgendwelchen Dramen oder keine Ahnung. Wir sind ja auch sehr breit aufgestellt, sage ich mal. Wir haben viele gute Mitarbeiter, die immer an einem Strang ziehen, und somit hält es sich eigentlich ziemlich in Grenzen. Und wir sind auch ziemlich gut drauf eingestellt, weil wir auch ziemlich viel machen. Das ist egal, ob es vegan ist, ob es vegetarisch ist. Ob es irgendwelche Allergien sind, wir schauen halt, dass der Gast einfach ein volles Erlebnis bekommt und nicht irgendwie, ja, als Problem dasteht, sage ich mal.
Kommen wir zur zweiten Frage. Welches Essen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?
Gute Frage. Butter.
Kannst du zumindest fangen und alles anbraten.
Butterbrot, würde ich fast sagen. Also, ich esse alles super gerne, ich liebe alles, ich liebe jegliche Küche, egal welche Nation das ist, deshalb, und Butter funktioniert einfach immer.
Wir docken schon fast an der dritten Frage an. Gibt es ein Lebensmittel, das alle lieben, nur du nicht?
Nein. Ich liebe alles. Oh, Seeigel, außer Seeigel, aber das ist ja so, entweder man liebt es oder man hasst es. Aber sonst ist bei mir Seeigel eigentlich draußen. Ich habe es einmal ausprobiert im Gericht. Wir haben es auch geschickt, aber ja.
Also ich komme gerade aus Wien direkt von der vorherigen Folge. In Wien haben wir Schnecken, ist ja was ganz Traditionelles. Würden Schnecken auch gehen? Bei mir geht es tatsächlich nicht.
Doch, Schnecken natürlich. Ich kenne es bis jetzt auch nur in zweierlei Sorten, sonst habe ich es noch nie gemacht. Einmal mit Kräuterbutter überbacken, so wie man es einfach kennt, und in der badischen Schneckensuppe. Früher in der Ausbildung oft genug gemacht.
Werbung.
Du willst die Zukunft deiner Gastronomie gestalten? Dann höre jetzt gut zu. Delta ist seit über 35 Jahren dein Partner für Spitzenprodukte und individuelle Lösungen. Und jetzt kannst auch du dich selbst davon überzeugen. Vom 14. bis 18. März 2025 findest du Delta auf der Internorga in Hamburg. Halle A1, Stand 112. Warum sollst du vorbeischauen? Ganz einfach. Delta hat alles, was deine Gäste begeistert. Ein Highlight ist das Dry-Aged Rinder-Roast-Beef mit mindestens 28 Tagen Reifezeit und perfekter Marmorierung. Genuss pur. Und jetzt kommt's noch besser. Neben Klassikern erwarten dich innovative Produktneuheiten, die deine Speisekarte auf das nächste Level heben. Probier alles vor Ort und sprich mit dem Delta-Team über maßgeschneiderte Lösungen für deine Gastronomie. Also, worauf wartest du? Halle A1, Stand 112, erlebe Delta live.
Werbung Ende.
Mit welchem Koch würdest du für eine Woche Restaurant tauschen, wenn du müsstest und die Wahl hättest?
Boah, das ist eine gute Frage. Egal ob international oder national.
Frei raus. Du hast die Wahl.
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Passiert öfters.
Da würde ich das Noma, glaube ich, sagen, weil ich da einer meiner geilsten Erfahrungen, oder das Geranium, eins von den zwei, die geilsten Erfahrungen, da würde ich fast noch eher das Geranium sagen. Meine geilste Erfahrung hatte ich eigentlich im Geranium, fand ich, weil einfach der Ablauf, die Stimmigkeit von den Gerichten, die Philosophie von den Gerichten und einfach, wie das Menü zusammengestellt worden ist, einfach in Perfektion war. Und einfach auch diese Maschinerie dort hinter kennenzulernen. Und
bist du dann eher einer, der zu der Sorte Köchen gehört, sage ich jetzt mal, der viel unterwegs ist und eher auswärts einfach isst?
Es ist weniger geworden. Also es war eine Zeit lang echt viel, wo ich echt viel unterwegs war und gefühlt jedes Wochenende außer Haus, da essen, Urlaub, da, das, ist weniger geworden.
Okay. Und zum Schluss, aus der Kategorie Deep, wenn du ein Gericht für dein jüngeres Ich kochen könntest, welches wäre es und was würdest du ihm damit sagen wollen? Ich glaube, das war die schlimmste Frage für heute.
Ja, dann bin ich ja froh. Im Endeffekt ist es gerade ein Gericht, was wir drauf haben. Das ist eigentlich total simpel, aber das entspricht einer Moderne, entspricht einer Tradition, entspricht Luxus und Bodenständigkeit und einfach Qualitätsanspruch. Das ist quasi, wir haben Bries, ein gebackenes Bries mit einem Kartoffelpüree, wichtig, Antengoldkartoffeln. Das ist für mich die geilste Kartoffel, für ein Kartoffelpüree mega, mega gut. Dann wird es einfach eigentlich nur mit Butter aufgeschlagen, die Kartoffel. Das war's. Ein Schuss Sahne kommt noch rein. Eine Trüffelschü mit Yuzu und Kombu ist noch drin. Eine Verchon-Soße und Périgord-Trüffel obendrauf. Dazu kommen noch geschälte Walnüsse und Walnussöl.
Okay, was würdest du ihm damit sagen wollen?
Verbinde Tradition und Moderne gleichermaßen und bleib nicht nur da, wo du bist, sondern schweif auch ein bisschen mit deinen Gedanken in andere Länder aus, gerade mit dem Yuzu, gerade mit dem Kombu.
Kommen wir mal eher Richtung Komfortzone, reden wir mal über das Restaurant hier. Wie spricht man es eigentlich aus? Ich hätte jetzt auf Anhieb gesagt Opus 5, aber ich wurde letztens korrigiert, als jemand zu mir meinte, das heißt eigentlich Opus V. Wie heißt es nun richtig?
Opus 5. Ja, da lagst du richtig.
Liebe Grüße raus. Ich weiß, dass er fleißigen Podcast hört. Der Punkt geht an mich. Du hast das Restaurant damals ja 2020 als Küchenchef übernommen. Gekommen genau. Bist du ja aber schon 2013 als Demi-Chef. Ja. Fangen wir aber von vorne an. Warum hast du dich damals vor 12 Jahren für das Restaurant hier entschieden oder auch für das Projekt? Es stand ja damals alles noch ein wenig in den Startlöchern.
Genau, ganz einfach. Ich habe einen sehr guten Kollegen und Freund, der hat mich quasi, ich habe den kennengelernt, ich habe alles durchgemacht. Also ich gut bürgerliches Restaurant, Convenience-Küche, Biergarten. Und wo ich damals in diesem Biergarten, Café, Bar war, habe ich diese Person kennengelernt, Philipp Di Mineo. Und der kam immer ab und zu einfach nur, weil er auch aus Böblen kam, so wie ich, um dort auszuhelfen, wenn er gerade auf Stellensuche war, um in besseren Häusern wieder zu arbeiten oder bei der Familie zu sein, die Familie zu besuchen. War der immer da, hat da ein bisschen gearbeitet, da habe ich ihn kennengelernt, dann haben wir ein bisschen gesprochen. Da meinte er, ja, du kannst ja viel mehr und es ist ja vollkommener Schwachsinn, dass du hier bist. Ich sehe auch, dass es dir keinen Spaß macht. Wir suchen jetzt mal zusammen was für dich. Dann war es einmal das Landmark in London, wo er gute Kontakte hin hatte, und das Dollenberg. Somit bin ich dann ins Dollenberg gekommen, weil die einfach zuerst geantwortet haben und dann ich die Zusage hatte, mein Probearbeiten soweit gepasst hat. Nach dem Dollenberg die gleiche Frage wieder. Was machst du? Mit ihm geredet. Er so, ich habe früher mit dem Tristan Brandt zusammengearbeitet. Er macht was auf, hast du vielleicht Lust, wird eine harte Nummer werden, ist ganz neu in den Startlöchern, komplett neues Konzept, gerade auch in diesem Modehaus drinne, 6. Stock oben, ich vorbeigekommen, gearbeitet, Probe gearbeitet, hat gepasst, mach mal.
Und hängen geblieben.
Und hängen geblieben auf jeden Fall. In Mannheim und im Opus.
Was hat man dir über die ersten 7 Jahre hier alles mitgegeben, dass du 2020 bereit warst für die Küchenchefstelle? Meinst du, das war ab einem gewissen Zeitpunkt auch ein bisschen der Plan, dich als neue Nummer 1 aufzubauen?
Ich glaube nicht, dass es jetzt der Plan war, weil meine Gedanken eigentlich kurz davor waren, hier raus was Neues zu erleben oder die anderen Küchen teilweise zu übernehmen, weil irgendwann bin ich in der Sackgasse gewesen hier drinne. Ich war zwar die rechte Hand von Tristan, aber irgendwie hat es mir nicht mehr so ganz gepasst. Irgendwie, weiß ich nicht, hat mir der Vibe gefehlt. Und dann bin ich, habe ich mich auch ein bisschen umgehört, habe mich auch ausschreiben lassen beim Headhunter und kam ein paar Sachen rein, aber die haben mir nie so weit gepasst, dass ich dann so weit, dann kam Corona, dass ich dann so weit war, erstmal zu sagen, ich bleib hier, zwecks Corona, und dann hat sich das eine zum anderen gefügt und dann kam das einfach so.
Es ist ja oftmals so, dass das sich dann findet, was zusammengehört, ja. Und die Kategorie Zufall dann auch immer eine Rolle spielt dabei.
Ja, absolut, absolut.
Seit 2018, um als nächsten Schritt hier, warst du ja auch schon Creative Director, ein wichtiger Schritt für dich?
Ja, absolut. Also Gerichte haben wir schon immer zusammen hier drinne gemacht. Also das hieß nie, dass nur einer für die Gerichte zuständig ist. Wir hatten immer einen Junior-Sous-Chef, wir hatten einen Sous-Chef. Und dann ist halt die Frage, wie steigt man weiter auf? Dann gibt es ja im Endeffekt nur noch den Küchenchef oder es gibt einen Creative Director. Und dann haben wir halt diesen Creative Director genommen, weil der Tristan den Titel Küchenchef hatte. Und soweit habe ich die Küche geleitet, ich habe die Gerichte entwickelt mit den anderen zusammen, exakt.
Wie ist es oder wie wird sowas eigentlich vom Team aufgenommen, wenn jemand aus den eigenen Reihen hierarchisch gesehen, sag jetzt mal, plötzlich überentsteht und im Zweifel das letzte Wort hat, kommt da wirklich jeder damit klar?
Da bin ich sehr, sehr dankbar an meine Jungs, die damals da waren. Alles beste Freunde von mir, wir waren ein mega eingeschworenes Team, die haben sich einmal zusammengesetzt, haben besprochen, machen wir das mit dem oder machen wir das nicht mit dem. Und dann kam es halt zu diesem Punkt, ja, machen wir. Wir verteidigen diese 2 Sterne, bringen alles in sicheren Tüchern mit mir zusammen. Und dann hat sich ja jetzt jeder seinen eigenen Weg gesucht, außer mein Sous-Chef, der Florian Hoffmann, der steht immer noch mit mir drinne. Und der Rest ist dann jetzt verstreut und macht seine eigene Karriere. Jeder erfolgreich.
Wie würdest du sagen, hat sich denn deine Küchenstilistik entwickelt? Über die letzten Jahre?
Minimalistischer geworden, produktfokussierter geworden, stärkere Aromen und nicht so breit gestreut, sage ich mal, von den Aromen spielen, sondern sehr fokussiert auf das Produkt und das Produkt einfach in den Vordergrund zu bringen.
Bist du dann auch jemand, der da eher den oder auch mal den Trends der Dining Szene hinterher rennt oder die im Auge behält oder sie auch mal einbaut ins Menü oder lässt sich das komplett kalt?
Zweierlei, wenn es mir gefällt, dann mache ich es, wenn nicht, dann nicht. Also das ist ja die Frage. Zum Schluss bin ich der Verantwortliche, mir muss es schmecken, mir muss es gefallen und wenn es da jetzt irgendwelche Spielereien sind, ich nenne jetzt keine konkreten, aber die für mich nichts bringen geschmacklich und keine Textur bringen oder keinen Geschmack bringen und einfach nur schön ausschauen oder so, muss das jetzt wegen mir nicht unbedingt auf dem Teller liegen, weil das ist, kostet nur Geld, es ist super viel Arbeit, was da reingesteckt wird und da ist dann lieber, fokussiere ich mich dann auf dieses eine Produkt, mache damit ein bisschen mehr oder packt es noch mein Tri-Ager rein oder fermentiert es da oder Zell oder jenes, bevor ich da einfach den Teller zu überlade und das den meisten Gästen auch keinen Spaß macht.
Ja, euer Menü.
Unseren Gästen, sag ich mal, die wir hier haben.
Sind die in Mannheim anders?
Nein, aber ich denke mal, jeder Gast hat ein Lieblingsrestaurant und der eine packt halt 20 Komponenten auf den Teller, der andere packt 3-4 Komponenten auf den Teller und dann sagt der Gast, will ich da oder da hin?
Euer Menü hier, hier im Opus 5, nennt ihr Urban Nature? Ja. Was für ein Konzept steckt dahinter?
Das ist einfach, weil wir stadtnah sind, weil wir zwar recht wild auf dem Teller und in den Geschmäckern auch mal sind, aber immer sehr geradlinig, so wie jetzt Mannheim aufgebaut ist, gerade mit den Quadraten, das ist ja so New York-Style, sag ich mal. New York ist ja abgekupfert von Mannheim mit den Straßen und mit den Blöcken und es ist ja sehr geradlinig und ich sehe da drin auch so dieses Urbane, sag ich mal. Und das Nature ist einfach die Produktfokussiertheit, was wir haben.
Ja, ich habe jetzt mein Gericht von deiner aktuellen Karte rausgenommen, auch aus dem Grund heraus, weil die Lebensmittel da drin sich alle erstmal so anhören oder ich mir auch sicher bin, dass sie es jeder auch besorgen könnte, vielleicht nicht in der Qualität, aber prinzipiell kommt jeder hin. Ich rede von Landei Rote Beete Parmesan. Spiegelt das Nature wieder?
Ja, das spiegelt auch etwas Luxus mit diesem Urban wieder, das was sage ich mal, die Mehrheit gerade haben möchte. Und dieses Nature, natürlich, da ziehe ich halt auch so ein bisschen diese Erdigkeit der roten Beete mit rein. Und auch vom Tellerbild einfach ist es sehr geordnet, aber trotzdem auch sehr wild, wie es einfach ausschaut. Und ist einer der neuesten Gänge und überraschend gut war der.
Warum matchen die drei Komponenten besonders?
Du hast Umami vom Parmesan, du hast die rote Beete, die Erdigkeit, die Süße, dann haben wir noch ein paar Croutons drauf, da hast du den Crunch mit dabei, dann haben wir einen Räucheraal noch mit dabei, der bringt das Fischige, das Rauchige, die Power nochmal mit dazu und das Ei gibt einfach den Schmelz da noch mit rein. Upgraden kann man es dann nochmal mit ein bisschen Kaviar on top. Das bringt dann nochmal ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Salzigkeit mit rein und dann hat man halt das Ei als tierisches Produkt, sage ich mal noch, das alles nochmal nach oben schießt.
Wie ich gerade gesagt habe, das sind ja alles drei Lebensmittel, die ich prinzipiell auch in jedem Supermarkt kaufen könnte. Wie könnte ich jetzt mit den drei Lebensmitteln beispielsweise so als ambitionierter Hobbykoch zu Hause auch was kreieren, sodass man es im Prinzip einfach nachmachen könnte. Gibt es einen Weg?
Ja, ist super einfach. Zum Schluss ist es ein pochiertes Ei, dann Parmesanschaum, also brauchst du Parmesan, Sahne und Milch dazu, bisschen Butter noch einmixen. Das war's, den Räucheraal kannst du dir im Laden quasi kaufen. Den musst du nur karamellisieren mit ein bisschen Muscovado-Zucker. Dann hast du noch das rote Beete-Püree, schmeißt die rote Beete auf Salz, steckst sie in den Ofen rein, garst es so lang, bis du es zum Püree zusammenmixen kannst und das war's eigentlich. Und einfach ein paar Brotcroutons und ein bisschen Schnittlauch.
Gute Küche kann so einfach sein ab und zu.
Exakt, ja. das ist auch immer unser Ding. Es muss absolut nicht verkopft sein. Also natürlich gibt es auch ein paar Gerichte, die ein bisschen verkopfter sind und über mehr Ecken gehen, aber das Einfachste und das Leckerste ist meistens die einfachste Küche, was man machen kann.
Ihr bietet ja hier auch unterschiedliche Varianten an. Ihr habt ja immer noch auch das Viergänge Chef's Choice Menü oder das Dreigänge für 99 Euro. Welchen Hintergrund hat das Ganze?
Das ist einfach, die Bandbreite größer aufzufächern für den Gast. Also es gibt ja viele Gäste, die nicht so viel Zeit haben, die gerne öfters essen gehen. Also die 99 Euro sind da, um uns kennenzulernen, dafür da schnell essen zu gehen, gut essen zu gehen und preislich auf einem gewissen Niveau zu bleiben. Ich kann jetzt nicht jeden Abend das Menü für 250 Euro nehmen, kann sich nicht jeder leisten. Das können die jüngeren Leute sich auch nicht leisten. Die Zeiten sind auch schwieriger geworden. Wenn man ehrlich ist, ist die Gästeanzahl ja auch gesunken. Damit holt man sich auch wieder Gäste rein. Zu den 99 Euro verkaufen wir noch genügend. Wir haben noch verschiedene Upgrades. Machst du dir eine Nocke Kaviar nochmal auf den Teller mit drauf. Dann haben wir noch à la carte. Nimmst du noch einen Carabiniero mit dazu. Dann nimmst du dir noch ein gutes Glas Champagner mit dazu. Ob es ein Glas Dom Pérignon P2 ist, den wir offen ausschenken. Und dann bist du auch schon wieder bei deinen 250 Euro. So, und somit können auch die Leute mit Geld drei Gänge genießen und schnell wieder draußen sein, sage ich mal, ein kurzes Geschäftsessen genießen. Und da muss es halt nicht immer einfach diese 13 Gänge sein, die wir dann im Urban Nature Menü anbieten. Und die vier Gänge sind einfach dafür da, weil sechs Gänge für viele schon zu viel ist, wenn sie gut essen gehen möchten.
Okay. Und an der Stelle möchte ich jetzt übergehen zur Cheffrage, dass sich die hier an meiner letzten Frage gut andocken lässt. Und hier ist es ja immer so, dass mein vorheriger Gast mir eine Frage mitgibt, die du dann hier gleich aufs Ohr bekommst. Die Frage, beziehungsweise Fragen, kommen heute von Konstantin Philippou. Und wie immer die Frage vorneweg, kennst du ihn, kennt ihr euch?
Wir kennen uns nicht. Österreich ist für mich nicht so ein bekanntes Land, muss ich sagen. ganz selten da gewesen und in Wien auch nicht. Ja.
Jetzt, wenn du gerade gut aufgepasst hast, wirst du gemerkt haben, ich habe Fragen gesagt. Das liegt daran, dass Konstantin einiges unter den Nägeln brennt, das er von dir wissen will. Und daher übernimmt er jetzt gleich mal ein bisschen meine Rolle und stellt dir ein paar Fragen. Ich würde sagen, wir hören mal rein.
Ich bin sehr gespannt.
Lieber Dominik, ich habe ein oder zwei Fragen an dich. Erstens mal, wie findest du die Entwicklung, dass Restaurants nur mehr 4 Tage die Woche offen haben? Und das Zweite, warum die meisten auf mittags verzichten und warum es überhaupt im Fine Dining überhaupt keine à la carte mehr gibt?
Die 4-Tage-Woche bin ich dafür, finde ich sehr gut. Ist, ich nenne es mal Life-Work-Balance. Macht super viel Spaß. Also meine Köche mögen das auch und auch das komplette Team im Service auch. Ist die richtige Entscheidung, finde ich, um die Stunden unten zu halten. Ich sehe das auch in der kompletten Wirtschaft so, dass man da eine 4-Tage-Woche auf jeden Fall einführen könnte, da das Ganze einfach so viel mehr fürs Leben ist. So den ersten Tag brauchst du immer, um erstmal wieder runterzukommen. Den zweiten kannst du dann wieder, sag ich mal, deinen Alltag machen, deinen Arztbesuch, deine Einkäufe, alles Mögliche fertig bekommen. Und am Dienstag kannst du dann auch nochmal locker einen Tag reinstarten und dich schon langsam auf die Arbeit vorbereiten. Also mein Ablauf ist einfach, Sonntag ist tot, Sofa, vielleicht noch abends was essen gehen. Dann ist montags einkaufen, kochen, für die komplette Woche schon mal vorkochen. Bisschen schon mal Arbeit, E-Mails wieder checken. Und Dienstag ist dann so nochmal ausschlafen, dann langsam auf die Arbeit zu gehen, einmal durchzuchecken, Bestellungen dann nochmal durchzuschauen, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten zu machen und sich am nächsten für den nächsten Tag vorzubereiten. Ist immer die Frage, wie viel los ist. Kann auch sein, dass ich mal Dienstag auch 5-6 Stunden im Büro verbringe, wenn ich es einfach nicht anders schaffe. Exakt, deshalb 4 Tage, super, sehr gut. Dann war noch die Frage...
Mittagsmenü,
Thema Mitarbeiter, würde ich behaupten. Also wir waren da auch sehr stark am Überlegen. Wir haben ja samstagmittags geöffnet. Wir hatten da Probleme, anfangs wieder das voll zu bekommen, sage ich mal. Aber mit dem Thema, dass wir dann jetzt auch die à la carte Gerichte wieder mit dazu genommen haben, dass wir das 99-Euro-Menü da mit dazu genommen haben. Und du kannst auch bei uns selber entscheiden, kommst du fürs 99-Menü, kommst du für 6-Gang mittags, nimmst du dann auch ein à la carte Gericht dazu Und wie schnell isst du? Wie schnell willst du hier den Abend, den Mittag verweilen? Und wir sind jetzt so immer bei 20, 30 Gästen mittags und es bietet halt auch kein anderer mehr an, so wirklich. Und ich glaube, jedes Restaurant, der das macht, tut sich einen Gefallen damit. Natürlich ist es halt wieder die Frage der Mitarbeiter, machen die das mit oder machen die das nicht mit? Aber da muss man halt einen Ausgleich finden, gerade mit dieser 4-Tage-Woche. Das war ja auch ein Grund, warum wir 4 Tage nur noch geöffnet haben, weil wir gesagt haben, wir wollen mindestens einen Mittag offen haben. Und die Überlegung kann auch sein, nochmal einen zweiten Mittag aufzumachen, weil es ja relativ gut läuft und weil das auch super gut angenommen wird. Und gerade freitags kriegt man noch so viel Geschäftsessen im Endeffekt rein, was hier, glaube ich, nicht so viele Restaurants bieten in diesem Niveau, was wir haben, was einfach perfekt ist. Und ich finde, man das auf jeden Fall machen kann. Und dass es zurückgegangen ist, liegt einfach an den Mitarbeitern, um denen mehr zu geben.
Und der dritte Punkt war, er sagt, in vielen Restaurants gibt es keine à la carte mehr. Wie siehst du es?
Ganz einfach. Kalkulation, Vorbereitungen und Stress. Das Einfachste ist einfach, ein Menü runterzuschicken. Also ich weiß, der Gast kommt um 19 Uhr. Ich kann das exakt so takten, dass er einfach um 21 Uhr die Rechnung vor sich hat und wieder geht. Und es ist dann auch vollkommen egal eigentlich, wie voll das Restaurant ist. Und ich kann da eine Qualität gewährleisten, die wahrscheinlich höher ist, sage ich mal, wenn man es nicht gewohnt ist, à la carte zu kochen, wie jetzt, als wenn man einen riesen Stress hat. Also ich kann mich ja so perfekt takten, dass alles auf die Sekunde und Minute quasi rausgeht, außer es kommen irgendwelche Spaßvögel vorbei, um uns zu ärgern. sonst kann man ja alles wunderbar takten, oder man kommt zu spät oder man kommt so eine Stunde zu spät oder man kommt um 20 Uhr, obwohl man um 18:30 reserviert hat und so, das macht dann wieder alles keinen Sinn mehr, und wenn man nur noch ein Menü hat. Aber es ist einfach vom Einkauf her viel einfacher, es ist vom Schicken her viel einfacher, es ist um Menü aufzubauen viel einfacher und die Philosophie mit einzuspielen viel einfacher, wenn man ein Menü hat und kein à la carte hat. Wir haben es einfach gewechselt, weil ich auch mit dem Herrn Engelhorn im Austausch stande deswegen und er halt auch aus seiner Sicht spricht, sage ich mal, er ist Geschäftsmann, er würde da und da essen gehen, aber dann habe ich da wieder in die Speisekarte geschaut und dann steht da aber kein à la carte, dann muss ich da wieder 12 Gänge essen, aber darauf habe ich keine Lust. Ich würde auch gerne einfach Sterne essen gehen und vielleicht einen Gang essen, sage ich mal. Und die gleichen Gedanken haben auch super viele unserer Gäste und da haben wir direkt bemerkt, wir bieten à la carte an, wir bieten 99 € Menü an. Die Gäste kommen auf einmal 2-3 Mal im Monat und nicht alle 1-2 Monate, wenn das Menü gerade wechselt, sondern wir holen die Gäste einfach viel öfters ab.
Damit hast du die Fragestunde von Konstantin auch bewältigt, sage ich jetzt mal. 3 Fragen sind selten, hat man noch nie in dem Fall.
Ja, ich muss mir jetzt auch eine neue Frage ausdenken.
Ja, deine Frage darfst du ja auch noch.
Exakt, weil das wären auch so meine Fragen gewesen.
Wenn die Folge hier rauskommt, dann steht ja der Frühling quasi ja bald vor der Tür. Und daher möchte ich mich mit dir etwas über den Frühling unterhalten. Wie gehst du das Thema normalerweise im Restaurant?
Vollgas, alle möglichen Gerichte. Ob es einfach die Gerichte leichter werden. Ich meine, im Winter sind wir ein bisschen schwerer unterwegs. Ganz einfach, weil es einfach ein bisschen besser in die Jahreszeit passt und wir da andere Sachen kochen können, die in den Sommer einfach nicht reinpassen und die Leute uns im Vogel zeigen würden, wenn wir hier jetzt, wie gesagt, das Kalbsbries mit Kartoffelpüree im Sommer auf die Karte nehmen würden und mit eingelegten Périgord-Trüffel zwar, aber das einfach nicht passend sein würde auf unserer wunderschönen Terrasse im Sommer, so ein mächtiges, heftiges Gericht zu essen, sage ich mal. Und dann werden die Gerichte einfach leichter. Du hast ja komplett andere Möglichkeiten an Kräutern, an Obst, Gemüse, was du beziehen kannst, und dadurch ändert sich einfach das Saisonale.
Gibt es für dich auch so Favoritengerichte, die du im Frühling gern isst?
Spargel, Erdbeeren, Rhabarber, die Klassiker, ganz einfach.
Wie sieht es mit Bärlauch bei dir aus?
Ja, nicht zu viel, ab und zu. Also davon habe ich auch relativ schnell zu viel. Ich mache das 3-4 Mal im Frühling, aber das war es jetzt für privat und im Menü alle 2 Jahre einmal, sag ich mal.
Bist du dann auch etwa, sag jetzt mal, der klassische Bärlauch-Sammler oder lässt du Sammler?
Ich habe Kollegen, die gerne sammeln gehen. Also ich jetzt weniger, ich bin jetzt auch weniger unterwegs, sag ich mal. Aber das pflücken wir jetzt selber. Und kann sein, entweder schließen sich da 2, 3 Jungs zusammen oder einer macht es alleine oder dann gehen wir doch alle zusammen und gehen danach dann nochmal irgendwo essen. Komplett unterschiedlich.
Jetzt ist ja Bärlauch etwas, was viele daheim machen. Ja, man es relativ einfach beziehen kann, vorausgesetzt man verwechselt ihn nicht, weil dann wird es ganz schnell problematisch beim Sammeln. Was kann man idealerweise daraus machen, wenn wir jetzt vom klassischen Bärlauchpesto ein bisschen weggehen?
Bärlauchöl. Ich bin ganz großer Freund von Bärlauchöl. Machst du einmal, kannst du wegfrieren. Hast du immer griffbereit, weil es sehr saisonal ist. Und was auch noch sehr, sehr gut ist, ist Bärlauch einfach wie Spinat zu benutzen. Und dann kann man das auch einfach ein bisschen nochmal mit einer Sojasauce ablöschen, ein paar Chiliflocken noch dran oder so. Und dann schmeckt es auch richtig nice und richtig gut. Und dann auf den Reis draufgepackt oder in Nudeln mit rein.
Wenn ich Bärlauchöl einfriere, muss ich, wenn ich Öl einfriere, generell auf irgendwas achten? Oder geht es ganz klassisch so wie bei anderen Flüssigkeiten auch?
Nee, wenn wir jetzt solche saisonalen Produkte haben, sage ich mal, machen wir einfach das grüne Öl, vakuumieren das und frieren es weg.
Wenn man Bärlauch in einem Salat verarbeitet, was würde für ein Vinaigrette dazu passen?
Für Bärlauch? Ich finde was Nussiges würde passen. Walnuss.
Generell bei Vinaigrettes, was sind so die oder das Vinaigrette, sage ich jetzt mal, dass man schnell zu Hause machen kann, das wirklich überall dazu passt, damit man wirklich auch richtig Bock auf diesen Salat hat?
Das ist ganz einfach, Essigöl. Also bei mir zu Hause gibt es eigentlich immer Essigöl, Senf, Zucker, Salz, Pfeffer und Kräuter. Und wenn man das Wichtigste ist bei mir immer Kräuter, ein Haufen Kräuter.
Wenn man es ein bisschen noch spezieller machen wollen würde? Ja, das war jetzt relativ simpel.
Ja, das war jetzt simpel, aber ist das Beste, muss ich sagen. Wie gesagt, ich ändere das immer dann mit verschiedenen Kräutern ab und dann kannst du natürlich ja auch noch eine Sojasauce reinmachen, Jusesaft oder hast ein Basilikumöl zu Hause oder keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Öle, oder ob es ein Traubenkernöl, ein Walnussöl ist, Haselnussöl, kannst ja alles mit dazu reinmachen und das meiste schmeckt einfach, muss ja meistens nur das Öl austauschen und den Rest würde ich eigentlich immer gleichbleibend behalten.
Apropos Salat, was mir so aufgefallen ist, und ich bin ja mittlerweile ja doch sehr viel unterwegs und kriege sehr viele Einblicke, Salat ist ja schon etwas, was im Fine-Dining-Restaurants es gar nicht so oft gibt. Gibt es einen Grund dahinter? Traut sich's keiner?
Weil es auch nicht ganz einfach ist, einen perfekten, guten Salat zu machen. Die Abstimmung der verschiedenen Salatsorten, das Dressing, dann kommt es vielleicht noch mit dazu, dass es nicht so angesehen ist, sage ich mal, im Fine-Dining-Salat zu essen. Exakt. Aber ich liebe es, ich mag es. Wenn es richtig gut gemacht ist, gehört es für mich auch in 2-3-Sterne-Restaurant rein. Ohne Probleme.
Also ist es vielleicht doch das Thema, dass man sich nicht so richtig rantraut, was so schwierig ist in der Abstimmung? Die Fallhöhe dadurch tief ist?
Ja, das auch. Wenn es halt ein schlechter Salat ist und der Gast dann sagt, boah, zu Hause kriege ich den aber besser hin oder irgendwie so, das passt dem Gast einfach nicht so, wie es jetzt der Koch sich überlegt hat. Ja, dann ist ja schon eine riesige Fallhöhe. Aber das hat man ja schon mit einigen Sachen. Und deshalb werden, glaube ich, auch einige Sachen weniger benutzt, weil es einfach nochmal in Konkurrenz zu anderen mehr steht.
Zum Beispiel?
Ja, gerade in Salat oder einfache auch Pasta-Gerichte oder so. Findet man ja hier auch nicht. Die gehört zwar nicht in die deutsche Kultur rein oder so, aber ich glaube, wir sind mittlerweile so weltoffen und so offen hier in Deutschland, dass es auch kein Problem wäre.
Schauen wir mal weiter. Bald steht in Deutschland wieder die Michelin-Verleihung an im Terminkalender. Ein Tag, wo ich finde, dass man als Koch mit Ambition für einen Stern besser keine Fernreise plant, sonst hat man ein Problem. Sonst muss man diesen wichtigen Tag absagen. Du selbst hattest ja gar keine Zeremonie, oder?
Nee, hatte ich nicht.
Ärgert es dich oder fehlt dir was?
Ja, wäre schon schön gewesen, da mit dabei zu sein. Aber zum Schluss ist es jetzt so und
Kommst du damit zurecht?
Mir fehlt die Kochjacke, aber das war's dann.
kann man die nachordern in so einem Fall? Weiß ich gar nicht.
Das weiß ich, habe ich nicht nachgefragt, aber zum Schluss ist es okay. Ich meine, wir haben ja alles erreicht, was wir erreichen wollten. Und wir finden uns auch auf dem Weg, wo wir immer noch besser werden. Und dann passt es soweit.
Schauen wir mal in die Zukunft, auch wenn es ein bisschen abstrakt ist. Sagen wir mal, du bist 55, sind noch ein paar Jahre hin. Ja. Und hast, warum auch immer, keine Lust mehr so richtig in der Küche zum Stehen. Wäre Michelin-Inspektor oder Restaurantester eine Tätigkeit, die du dir prinzipiell vorstellen könntest, oder wäre es gar nichts für dich?
Ist die Frage der Familie, wie groß die Familie geworden ist, wie das Ganze ausschaut. Ich meine, ist ja, glaube ich, ein ziemlich zeitintensiver Job. Man ist ziemlich viel unterwegs. Und dann ist da die Frage, aber ansonsten, wenn da nichts im Wege stehen würde, wäre das, glaube ich, so einer meiner Traumberufe.
Ich glaube, man unterschätzt es immer, wie viel die tatsächlich unterwegs sind.
Ja, das glaube ich auch, und dass es auch, glaube ich, relativ anstrengend ist, wenn man mal jetzt zweimal an einem Tag schon mal im Sterne-Restaurant war und dann oder so eine Food-Tour macht, sage ich mal, und dann 4 Tagen 5, 6 Restaurants durchmacht. Bist du so gerädert danach? Es ist unfassbar, wie anstrengend eigentlich auch so Essen sein kann. Und auf, ja, exakt.
Ja, ich hatte selber, es war im Oktober, glaube ich, letzten Jahres, eine Phase, wo ich innerhalb 2 Wochen, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Fine-Dining-Bereich essen war. Das war zu viel einfach. Also dann ist irgendwann auch eine Grenze erreicht, wo es nicht mehr geht.
Ja, es ist machbar durch, sage ich mal, gerade diese à la carte Gerichte und die kleineren Menüs, aber ich rede jetzt auch davon, so jedes Mal so 10 bis 15 Gänge zu essen, dann jedes Mal die Weinbegleitung mitzunehmen, dann, ja okay, kennt man sich doch untereinander, dann gibt es nicht 0,1 Weinbegleitung, dann gibt es mal 0,2 Weinbegleitung, und das dann halt ein paar Tage durchzuziehen, ist halt schon ein bisschen anstrengend.
Schon eine Challenge dann tatsächlich.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt, wenn wir nochmal auf das Thema Fine Dining an sich zurückkommen, was ist für dich essentiell, wo du sagst, das darf sich auf jeden Fall jetzt und auch in Zukunft nicht ändern?
Der Qualitätsanspruch an die Produkte und der Geschmack. Also für mich ist das Wichtigste, ich gehe in gute Restaurants, um einfach gut essen zu gehen, in Perfektion essen zu gehen. Ich kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man nur irgendwas lieblos halbwegs dahin schmeißt, dass man was essen kann und sich nicht damit auseinandersetzt, mit seinem Beruf nicht auseinandersetzt und mit seiner Ernährung genauso wenig auseinandersetzt, weil ich finde, es gehört auch nochmal zusammen für den Körper selber, sich auch mit der Ernährung auseinanderzusetzen und wenn ich selber koche, mit der Ernährung auseinanderzusetzen, was auch super wichtig ist.
Und was würdest du sagen, muss ich auf jeden Fall ändern?
Noch breiter, noch offener, noch lockerer zu werden, um neue Gäste noch mehr reinzubekommen und auch gerade dieses à la carte, diese kleineren Menüs wieder anzugehen. Es muss nicht jedes Restaurant machen, aber es ist schön, wenn da mal vielleicht so ein Viertel der ganzen Sterne-Restaurants oder sehr guten Restaurants, die nur Menüs anbieten, einfach wieder draufspringen würde, à la carte anzubieten und kleinere Menüs anzubieten, dass ich auch einfach im Monat 2, 3 Mal Sterne essen gehen kann, sage ich mal, in verschiedenen Restaurants, gerade auch in den größeren Städten, wo du einfach so 8-Sterne-Restaurants hast oder so, würde es, glaube ich, schon die Gastronomie nach vorne bringen.
Und damit sind wir heute schon am Ende der Folge angelangt, Dominik. Vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Doch alle fleißigen Hörer wissen, was jetzt kommt. Bevor wir zur Verabschiedung übergehen, hast du das letzte Wort? Gibt es noch etwas, was du an die Hörer weitergeben möchtest? Auch vielleicht, über das wir heute noch nicht gesprochen haben.
Geht essen, unterstützt die Gastronomie. Setzt euch mit den Lebensmitteln auseinander, die ihr esst, und geht gesund essen und mit Bedacht essen und auf jeden Fall immer gut essen und schaut, dass ihr so viel Spaß wie möglich beim Essen habt und mit euren Freunden, Familie.
Und damit mache ich jetzt die Folge zu. Ich hoffe, sie hat euch sehr gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Das Rezept vom Dominik findet ihr dann auf der The Flying Schlemmer Instagram-Seite oder auf der Website zum Download. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir verabschieden uns.
Vielen Dank. Ciao.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Ciao, Servus und macht's gut.